Guten Morgen, lieber Ole.
Guten Morgen, Simon.
Wie geht's dir? Hast du auch Schnee?
Ich habe auch Schnee. Ich gucke aus dem Fenster, während ich hier aufnehme, und es ist am Schneien und es ist alles sehr, sehr weiß.
Wow, das ist so schön.
Und das finde ich gut.
Ja. Bist du immer noch in so einer Frank Sinatra-Stimmung? Weil ich muss sagen, dass so Weihnachten, aber eigentlich alles, was mit Schnee zu tun hat, also sobald so ein Millimeter Schnee liegt, habe ich diesen unbändigen Drang, Frank Sinatra-Musik zu hören, weil ich mich dann, ich weiß nicht, es passt einfach für mich so zusammen. Verstehst du, was ich meine?
Ich kann es im Prinzip verstehen, aber ich habe gerade eine ganz komische Phase bei mir. Ich höre gerade keine Musik. Es ist mir fast ein bisschen peinlich, das öffentlich zuzugeben.
Ja.
Aber
ich hab das Gefühl, die Phase dauert schon ein bisschen bei dir an. Also,
die dauert sehr lange an schon. Also ich würde sagen, es ist ungefähr 1,5 Jahre jetzt,
dass ich
fast keine Musik höre.
Ja. Weil wir sind ja schon jetzt ein bisschen länger befreundet und ich würde sagen, ich kenne dich auch ganz gut und ich weiß nicht, was du für Musik hörst.
Wirklich.
Das ist tatsächlich
komisch, weil das hat, also vor so 2 Jahren ist es dann krass runtergegangen und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber mein Musikkonsum ist fast bei null.
Okay.
Und ich habe überhaupt kein Bedürfnis danach und ich weiß, wie gesagt, es gibt auch Phasen, wo ich einfach nur Musik gehört habe in meinem Leben. Also nur.
Ja, ja. Würdest du sagen, die einzige Musik, die du momentan hörst, ist, wenn ich dir aus dem Kontext gerissene Rap-Lines irgendwie bei WhatsApp über diese Videofunktion schicke mit dem runden, also wo das Bild dann so rund ist, quasi wie Sprachnachrichten, aber halt als Video?
Also ich merke schon, dass du auf jeden Fall ein sehr breit gefasstes Verständnis von Musik hast. also ich höre sie mir an, ja.
Ja.
Ob ich diesen gar nicht mal so rhythmischen Sprechgesang als Musik bezeichnen würde, können wir an anderer Stelle diskutieren.
Ich finde das eine infame Unterstellung und ich verbitte mir solche Kritik an meinen Hip-Hop-Skills.
Okay.
Aber gut, ich finde, das sollten wir ja wann anders. Hey, das können wir in dieser einen Funksendung, das letzte Gespräch, wo man so, kennst du das?
Sollen wir uns da bewerben?
Ja, genau, wo so Leute hingehen, die so ein tatsächliches Problem miteinander haben und dann wird das so in diesem Funk Format quasi aufgelöst. Ich glaube, die bekannteste Folge ist von einer Mutter und einer Tochter und die Tochter macht irgendwie Onlyfans und die Mutter hat halt ein Problem damit und dann sind die halt in dieser Sendung und diskutieren das aus und ich finde, da sollten wir uns bewerben.
Also ich finde bei uns der Konflikt ganz ähnlich.
Ja, du quasi als mein Vater kommst nicht damit klar, dass ich dir täglich irgendwelche Hip-Hop-Lines ins Handy rotze.
Ja, oder als deine Mutter, das kommt ganz drauf an.
Ja, naja, gut. Du hast schon gesagt, wir werden heute sehr nerdig und
ja. Es wird eine krasse, als ich dein Thema gehört habe und du mein Thema gehört hast, haben wir beide gedacht, eieiei.
Okay.
Es wird nerdig.
Mit was wollen wir anfangen? Wollen wir mit dem technischeren oder dem, ich weiß nicht, ob mein Thema weniger komplex ist als deins.
Aber ich glaube, mein Thema braucht ein bisschen mehr Konzentration.
Okay, dann fangen wir damit an.
Also ich würde fast sagen, dass ich anfange.
Ja, gut. Dann, liebe Leute, bitte Konzentration an und Film ab.
Ja, denn wir müssen über Computer reden.
Oha.
Wir müssen vor allem etwas genauer über KI reden.
Oha.
Ich weiß, der Hype nervt irgendwie alle. Ich weiß nicht, wie ihr in euren alltäglichen Situationen mit KI konfrontiert seid, mit KI konfrontiert werdet. Klar, auf Social Media sieht man immer so diesen, okay, ich habe keinen Bock mehr auf AI-Slop und die KünstlerInnen werden ausgebeutet und das ist schlecht wegen der Umwelt, mit den ganzen Serverzentren und so weiter. Aber bis auf diese, ich sag mal, relativ abstrakten Phänomene von, naja, irgendwo wird Wasser verschwendet und irgendwelche künstlerischen Inhalte werden geklaut, würde ich sagen, dass die wenigsten Menschen wirklich die negativen Auswirkungen von KI so richtig spüren. Also ich meine, es gibt eine Situation, die hat mich ganz schön zum Nachdenken gebracht. Das war nämlich so, dass ein Freund von mir einen WG-Streit hatte. Da ging es dann um eine Untervermietung und so. Und das ist richtig eskaliert. Und die waren alle nicht muttersprachlich, also jetzt in einer Sprache. Deswegen haben sie auf Englisch kommuniziert. Also indem sie alle nicht muttersprachlich sind.
Ja.
Und haben dann in der WhatsApp-Gruppe diesen Streit ausgetragen. Aber es wurde total klar, als ich so diesen Streit mitverfolgt habe, um irgendwie Rat zu geben und so, dass alle einzeln mit ChatGPT ausdiskutiert haben, wie dieser Streit zu lösen ist und haben es dann in die Gruppe gepostet. Das heißt, du hast eigentlich 3 Menschen und 3 KI-Agents, also 3-mal ChatGPT, was diesen Streit mitmoderiert. Und hast du diesen komischen, etwas psychotisch charakterlosen Ton von ChatGPT, den alle so geistig anstoßen. Und dann dachte ich mir, ja, also diese Illusion, dass irgendwie die Menschheit ersetzt wird durch KI, ich sehe es nicht. Ich sehe, dass es immer noch schlimmer wird, als alle gedacht haben. Nämlich nicht, dass die KI einfach für uns die Sachen macht, sondern dass wir einfach weiterhin leibhaftig vor dem Bildschirm sitzen, aber alle Inhalte einmal durch eine KI laufen lassen, bevor wir sie überhaupt mit anderen Leuten ja in ein Verhältnis setzen. Das heißt, Kommunikation läuft nur noch über ChatGPT, aber nicht mit ChatGPT im Sinne von,
ja,
also dass es alleine irgendwie kommunizierten Sachen macht.
Weil ich meine, in dem Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, haben die Leute ja anscheinend relativ wenig eigene Agency, weil sie sich ja auch,
genau,
nicht ausdrücken können und vielleicht auch von den rechtlichen Aspekten davon, von irgendwie Mietrecht, jetzt nicht so viel Ahnung haben.
Ja, aber es geht ja schon um den Sound. Also es gibt wirklich, es war ein handfester Konflikt, da geht es wirklich um fristlose Kündigung und so weiter, also schon harter Tobak. Also
ja.
Ja, und diesen auch persönlichen oder sehr emotionalen Streit, weil es um eine existenzielle Sache geht, nämlich das, die eigene Wohnung, das eigene Dach über den über dem Kopf, mit ChatGPT auf diese Weise auszutragen, war schon krass. Also mein Bruder, der arbeitet jetzt beruflich in einem Feld, wo er leider auf LinkedIn sein muss. Und er ist halt völlig kaputt gegangen. Und ich meine, es gibt ja diese Dead Internet Theory, also dass eigentlich große Teile des Internets nur noch aus Bots bestehen. Und ja, natürlich gibt es Bots, die Bot-Inhalte aufbauen und so. Aber ich glaube, auf LinkedIn sehen wir etwas, was ich eine Undead Internet Theory nennen würde. Also da sind nicht tote Bots, die einfach existieren, sondern es sind immer noch reale Menschen. LinkedIn hat ja ein sehr strenges System, wer da angemeldet sein kann und wer nicht und so. Also das sind schon in der Regel wirklich reale Menschen, die da posten. Aber die posten alle halt nur so KI-Kram. Und wie so Zombies füttern die einfach nur ChatGPT und alles, was ChatGPT ausspuckt, füttern die zurück in LinkedIn. Und das finde ich sehr zombiehaft. Deswegen würde ich sagen, LinkedIn führt uns vor, dass die Dead Internet Theory Quatsch ist, sondern die Undead Internet Theory ist der eigentliche Punkt.
Ja.
Aber ich wollte
Ich habe ja auch mal mit LinkedIn, ich bin ja auch auf LinkedIn tatsächlich.
Ja.
Bist du auf LinkedIn?
Ich hatte meine Videos mal hochgeladen, aber das waren dann irgendwie so 2-3 Likes, dann hatte ich keinen Bock mehr.
Hatte ich dich nicht irgendwie angefixt mit LinkedIn, dass du irgendwie deine Videos da postest? Hätten irgendwie vor einem Jahr oder so mal drüber geredet. Ja, genau. Und ich habe ja auch mal beruflich mit LinkedIn zu tun gehabt, weil ich habe ja tatsächlich eine Karriere hingelegt, bevor ich Linksfluencer wurde.
Also Karriere mit sehr großen Anführungsstrichen.
Karriere, also eine gigantische. Genau, ich war Werkstudi bei einer Marketingagentur und die hat halt viel LinkedIn-Betreuung von Firmen und CEOs gemacht und so. Und was man da so an Content sieht auf LinkedIn, ist schon wirklich verrückt. Es gibt auch so einen Twitter-Account, der heißt LinkedIn Lunatics.
Mhm.
Da werden so die verrücktesten LinkedIn-Beiträge so gepostet und zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir auf unserer Hochzeitsnacht ins Bett gepisst. Das sind die 3 Sachen, die ich für mein B2B-Sales-Startup draus mitgenommen habe. Und das ist so der Tonus von all diesen Posts und ich liebe alles daran.
Es ist alles furchtbar.
Ja.
Aber
wolltest auf was hinaus?
Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter technischer werden, weil in den letzten, ich würde sagen, 2-3 Monaten hat sich etwas verändert in einer Weise, dass KI wirklich reale Auswirkungen auf Enduser hat, wie uns, also normale Menschen, die sehr deutlich zu spüren ist. Und zwar geht es darum, dass sich die Preise für bestimmte Computerbauteile immens erhöht haben. Ich rede jetzt gerade, ich denke, da werden noch andere Sachen dazukommen, aber erstmal von RAM-Riegeln. Also Riegel ist jetzt kein Müsli-Riegel, sondern ein RAM-Riegel ist Arbeitsspeicher, den du in deinen Rechner einbauen kannst und der ist halt notwendig, damit halt laufende Programme ihre Zustände zwischenspeichern können, um irgendwelche Funktionen auszuführen. Also damit Apps einfach laufen, schnell laufen, sind die notwendig. Also die meisten von euch haben wahrscheinlich 8 oder 16 Gigabyte auf ihren Rechnern, auf Telefon auch irgendwie 4 oder 8 Gigabyte RAM.
Mhm.
Und was halt passiert ist in den letzten 2-3 Monaten, ist, dass dieser Preis für RAM-Riegel sich verfünffacht hat. Verfünffacht.
Also in den letzten 3 Monaten?
In den letzten 3 Monaten. Das heißt, wenn man jetzt so standige 16 GB RAM oder so kauft, haben die immer 40 Euro gekostet und jetzt zahlst du halt eher so 200. Also klar, es gibt immer Schwankungen und so um die Ecke, aber das ist jetzt nicht mehr nur so, ja, ein bisschen Inflation oder ja, ein bisschen höhere Nachfrage. Das ist eine ganz reale Knappheit. Und wenn du fragst, warum das so ist, dann kommt in der Regel raus, ja, wegen KI-Unternehmen. Also Unternehmen, die jetzt Milliarden in KI reingebuttert haben. Es müssen jetzt nicht nur wirklich die Unternehmen sein, die KIs bauen, ob es jetzt irgendwie Anthropic ist von Claude oder Google von Gemini oder OpenAI von ChatGPT. Und die bauen halt unendlich viele Serverzentren. Also wenn man nur guckt, wie viel eigentlich an Geld in so KI-Entwicklungen, also investiert worden ist, dann reden wir in den letzten Jahren von 1,3 Billionen US-Dollar an privaten Investitionen. Also das ist wirklich, das ist so unendlich viel Geld, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und allein jetzt sehen wir, dass OpenAI, also die Firma, wo ChatGPT produziert wird, die haben jetzt mit anderen riesigen IT-Firmen wie Oracle, Nvidia, AMD und Broadcom halt Verträge abgeschlossen, um 100 Milliarden US-Dollar in Infrastruktur zu setzen. Also das ist einmal das Sondervermögen. Ja? 100 Milliarden. Und dann guckt man sich die Unternehmen an und denkt so, hä, what is happening here? Weil der Umsatz von diesen ganzen Unternehmen ist halt in keiner Weise so gestiegen wie ihre Bewertung. Also die machen sich gegenseitig Zusagen, wie viel sie bauen werden und so weiter. Und OpenAI wird irgendwie für 100 Milliarden, baut die eben Infrastruktur, aber die machen de facto null US-Dollar Profit. Also null. Mhm. Da kommt nichts bei rum. Die paar Leute, die 20 Euro im Monat zahlen für ChatGPT, das ist einfach, das ist ein Witz. Ja, also die, also der Umsatz, also die Bewertung von OpenAI liegt irgendwie 3,5 Mal so hoch wie der Umsatz. Das ist wirklich crazy. Aber das ist ja erstmal normal, weil wir leben im Kapitalismus und Kapitalismus heißt, Investitionen sind eine Wette in die Zukunft. Wow. Und auch eben das Geld für diese Serverzentren. Ja, man glaubt einfach, dass man sie brauchen wird. Man braucht sie jetzt noch gar nicht, aber man glaubt, dass ChatGPT oder vergleichbare Produkte, also ich werde sie jetzt im Folgenden LLM nennen, also Large Language Models, also das ist sozusagen die Kategorie an Programmen wie ChatGPT, dass diese LLMs so verbreitet werden und so wichtig werden, dass sie halt diese Serverzentren brauchen werden. Und nur um das nochmal in ein Verhältnis zu setzen, also jetzt in diesem Jahr 2025 wurde so viel Geld für KI ausgegeben, wenn man das umrechnet, wie für den Bau der ersten Atombombe in einem Manhattan-Projekt plus das Mondflugprogramm Apollo. Also das sind wirklich immense Summen, die da reingebuttert worden sind. Immense Summen.
Im letzten Jahr.
Im letzten Jahr. Und jetzt fragt man sich, warum sind diese RAM-Preise so krass gestiegen? Weil jetzt müssen wir da ein bisschen technischer reingehen. Und ich finde es wichtig, dass wir auch mal technisch reingehen, weil
bitte.
Es ist ja nicht so, dass die KI-Unternehmen einfach sagen, ach, wir kaufen jetzt einfach den RAM, der da auf dem Konsumermarkt rumliegt und holen den uns ran und dann ist der weg. So läuft das nicht. Es geht ein bisschen tiefer und es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil erstens das interessant ist und einfach zeigt, wie so Dinge funktionieren gerade. Und zweitens aber auch, was bedeutet, wenn diese KI-Blase, und ich halte sie für eine Blase, mal platzt. Also den RAM, den die KI-Anwendungen brauchen, ist nicht der RAM, den wir eben normal in Computer verbauen, sondern das ist ein RAM, der eigentlich gebraucht wird für Grafikanwendungen, also für Grafikkarten. Normalerweise ist dieser V-RAM, also Videoram, ist fest eingelötet in Grafikkarten. Und jetzt müsste man sich erstmal fragen, warum eigentlich Grafikkarten? Also natürlich gibt es diese Videos und Bilder, die generiert werden, aber ganz viel von ChatGPT ist auch einfach nur eben Text. Also warum braucht man Grafikkartenelemente, um LLMs wie ChatGPT zu betreiben? Jetzt ist es so, dass diese Verarbeitung von Informationen bei LLMs immer sehr ähnlich verläuft. Also jeder Informationsschnipsel, egal ob das jetzt Bild ist oder Text oder irgendwas anderes, wird in sogenannte Vektoren umgewandelt. Das kennt man vielleicht noch aus der Schule, ja, weiß ich nicht, ob du lineare Algebra dann entsprechend hattest oder ob du das
getroffen hast. Ja, ich hatte zwar 3 Punkte im Mathe-Abi, aber ich weiß noch, was ein Vektor ist.
Wow, 3 Punkte. Das ist immens, aber für die, die es nicht wissen, also Vektoren sind erstmal, naja, also größere Gruppen an Zahlen, die eine gewisse Position angeben. Also ein Vektor ist zum Beispiel der Raum, Länge, Breite, Höhe. Das sind 3 Zahlen, Länge, Breite, Höhe, 3 Dimensionen und die kann man dann zusammenschreiben und dann hat man die Position in einem Raum.
Ja. Ja?
Diese Dimensionen, in die diese Informationsschnipsel umgewandelt werden, die du in ChatGPT eingibst, die sind wesentlich größer. Das sind nicht 3 Dimensionen wie im Raum, sondern eher so irgendwas zwischen ein paar hundert bis zu mehreren tausend. Jeder einzelne Informationsschnipsel hat dann eben einen genauen Vektor, der ungefähr eine Verortung beschreibt, wo er sich in Nähe befindet. Also zum Beispiel die Vektoren für Bube, Dame, König, Ass sollten relativ nah beieinander liegen in diesem vektoralen Raum, weil natürlich oft, wenn ich Bube sage, auch Dame, König oder Ass irgendwie mit gemeint sind oder dass es vielleicht um Spielkarten geht.
Ja.
Aber der Vektor Bube müsste auch relativ nah sein zum Mädchen, weil der Bub und das Mädchen wird auch oft zusammen verwendet. Also so kann man, das würde man jetzt einen semantischen Raum nennen.
Da bist du ja fast an meinem Studienfach. Da bist du fast an der Linguistik.
Ach, ja, ich weiß. Es ist ganz interessant. Und diese Vektoren auf jeden Fall werden die ganze Zeit nur miteinander multipliziert. Das sind ganz einfache Rechenaufgaben. Also wirklich nur Mal und Plus. Mehr musst du nicht machen. Das Problem ist nur, das sind halt eben nicht nur zehntausende Informationen pro Vektor, sondern eben auch ja, 100 Millionen User, die das machen, 100 Millionen Anfragen. Also das, du musst die immer gleichen Operationen gleichzeitig machen. Und jetzt kommen wir zurück zu diesen beiden RAM-Bausteinen. Also die RAM-Regel, die du normalerweise in deinen Rechner reinsetzt, die sind eben für sehr komplexe Aufgaben gemacht, für komplexe Architekturen, für komplexe Funktionen. Dafür sind diese normalen RAM- oder DRAM-Riegel da. Die RAMs, die aber jetzt von den KI-Unternehmen gebraucht werden, sind alles eben RAMs für Grafikkarten, also VRAMs. Und die kennt man ja von so Computerspielen, ja, die so Licht und Schatten berechnen, die müssen normalerweise kleine Dreiecke berechnen, wo so halt die Oberflächen von irgendwelchen Spielecharakteren oder so aufgebaut werden, wo die Welt generiert wird. Das sind auch immer die gleichen Operationen, die parallel gemacht werden. Also eigentlich genau das, was LLMs wie ChatGPT machen müssen, um überhaupt zu funktionieren, um diese Vektoren zu verrechnen. Was passiert also? Wir haben Unternehmen, die für Abermilliarden US-Dollar Rechenzentren bauen. Diese Rechenzentren sind voller VRAM, also für Server, die man anwenden könnte für KI oder grafische Anwendungen. Man kann diese Riegel nicht rausnehmen und in normale Heimcomputer stecken. Und jetzt muss man sich ja fragen, aber warum steigt denn jetzt der Preis für RAM-Riegel, wenn die ganz andere Bauteile brauchen für ihre Server? Also ist ja nicht das, was wir jetzt hier in unsere Computer stecken oder in unsere Handys oder in unsere Konsolen oder so, sondern das ist ja ganz andere Hardware. Das Problem ist, dass wir im Kapitalismus zwar eigentlich einen großen Wettbewerb haben sollten, wo irgendwie alles, ja, nicht wahr, frei flottiert und überall, wo eine Nachfrage ist, da ist auch ein Angebot und so weiter. Aber für RAM brauchst du einfach extremes Know-how, extrem technisches Gerät und seltene Erden. Und dieses extreme Know-how, um überhaupt RAM-Riegel, egal ob das jetzt DRAM ist, VRAM oder weiß Gott was für ein RAM, herzustellen, ist eben super aufwendig. Und deswegen gibt es auf dem ganzen Markt eigentlich nur 5-6 Unternehmen, die das überhaupt produzieren können. Und 3 von denen teilen sich so ungefähr 90% der, also der weltweiten Produktion. Das ist Samsung, das ist SK Hynix und das ist Micron oder Micron. So, diese 3 Unternehmen machen 90% aller RAM-Riegel. Und wenn die sagen, wir können nicht mehr produzieren, dann gibt es auch nicht mehr. Also diese restlichen 10%, die können nicht einspringen für den Bedarf. Und jetzt, wenn du jetzt so ein Chef wärst von eben Samsung, SK Hynix und so weiter oder Micron, und dann ist die Option, naja, entweder machst du RAM-Riegel für so einen Endkundenmarkt, ja, wo halt, keine Ahnung, Dutzende Unternehmen oder hunderte Unternehmen irgendwie ihre kleinen RAM-Riegel verbauen wollen, wo du dich irgendwie rumschlagen musst mit irgendwie, brauchen die gerade eine Playstation, brauchen sie keine und so weiter. Oder gehst du auf den Markt, wo einfach spezifische Bauteile gebraucht werden, wo irgendwie ein halbes Dutzend Unternehmen also Milliarden über Milliarden reinpumpen, wo auch über Jahre hinweg klar ist, dieser Bedarf wird existieren. Ja, natürlich. Was machst du? Du schwenkst die Produktion um. Das ist einfach die sicherere Bank für die. Oder die einfachere Bank. Das heißt, die haben einen Großteil ihrer Produktion umgeschwenkt auf eben VRAM. Tja. Und dann führt es dazu, dass wir jetzt eine Verfünffachung dieser Preise haben. Aber der entscheidende Punkt ist ja der, den habe ich gerade eigentlich schon gesagt, aber der ist so ein bisschen untergegangen. Also diese Investitionen werden ja nicht getätigt, weil wir einen realen Bedarf danach haben, sondern weil diese Firmen sagen, wir glauben, dass dieser Bedarf bestehen wird und außerdem müssen wir ja im Venture-Capital-Kapitalismus also so viel Geld in die Hand nehmen, auch wenn wir noch nicht profitabel sind, auch wenn noch niemand das Produkt wirklich kennt, was daraus entstehen wird, was dann die großen Umsätze abwerfen wird, dass wir, wenn es soweit ist, auf jeden Fall die Platzhirsche sind. Also die beste Software haben, die meiste Hardware, dann können wir an die anderen Leute vermieten oder irgendwie Lizenzierungen machen oder so etwas, damit die einfach bestehen. Das heißt, hier wird etwas aufgebaut, von dem einfach gar nicht klar ist, braucht man das? Es ist nicht klar, wann KI-Unternehmen wirklich Gewinne machen, weil noch machen sie gar nichts. Die glauben zwar, dass es irgendwann soweit ist, dass man als Firma dann 2.000, 3.000, 4.000 Euro zahlt für eine Lizenz, weil du damit einfach eine Arbeitskraft für 5.000, 6.000 Euro einsparst, aber das ist noch nicht mal nowhere near. Also das gibt es einfach gerade nicht. Klar, bestimmte Jobs haben sich jetzt schon verändert, so ÜbersetzerInnen, Supportcenter, da ist viel passiert, aber für die große Wirtschaft und die große Industrie, I don't see it. Und allgemein wird das nicht so sehr gesehen. Aber was bedeutet das denn jetzt? Also Dell und Lenovo, also relativ große Hersteller von Computern, haben jetzt angekündigt, dass wegen dieser RAM-Knappheit sie wahrscheinlich ihre mittelpreisigen Laptops wieder auf 8 GB RAM begrenzen. Das heißt, wenn du bei Chrome irgendwie 20 Tabs aufhast, kannst du knicken. Das macht keinen Spaß mit 8 GB RAM. Ja. Sony hat gesagt, naja, PlayStation soll irgendwann 2027 angefangen werden zu produzieren. Die nächste PlayStation. Also ob das irgendwas wird, ich glaube halt erstmal nicht.
Ja.
Hier haben wir einfach einen Punkt, wo das erste Mal Leute ganz real was merken, dass sie ihre Computer, ihre Handys und ihre Konsolen einfach in einem Preis, also in empfindlichem Maße steigern. Also das ist jetzt nicht, es wird alles irgendwie besser und schneller, sondern da kommen wirklich 200, 300 Euro drauf, einfach nur, weil da RAM gebraucht wird. Der knapp ist, weil irgendwelche Unternehmen glauben, dass sie mal irgendwann Geld machen werden für KI-Anwendungen, die eigentlich alle Leute nerven. Das wird sehr spannend werden, weil wenn diese KI-Blase und es ist eine Blase, da bin ich der festen Überzeugung, wenn die platzen wird, dann haben wir natürlich allgemein erstmal, wie immer, eine globale Erschütterung des Finanzsystems. Es wird auf jeden Fall ein bisschen krass unterwegs. Aber wir haben dann vor allem auch einfach Serverzentren voll mit Grafik-Units oder VRAM, das kein Mensch in dieser Weise braucht.
Und fängt dann so das große Looting an. Also, dass man quasi sagt, dass ja, quasi die Firmen wie, also dass Computerfirmen anfangen, sich so Privatmilizen zusammenzustellen, um quasi diese Serverfarmen zu raiden.
Zu raiden.
Und sagen, guck mal, dass dann der CEO von Dell oder Tim Cook von Apple so sagt, so Leute, ihr habt uns jetzt lang genug unsere RAM-Riegel weggekauft und ihr braucht die jetzt alle nicht mehr, weil die KI-Blase geplatzt ist und wir übernehmen jetzt eure Serverfarm und klauen die uns alle zurück.
Ja, aber für welche Anwendungen? Das ist ja die Frage.
Nein, für die Consumer Electronics dann.
Nee, aber das ist ja der Punkt, den ich ja machen wollte. Du kannst die nicht einfach so eins zu eins verwenden.
Ach so.
Was aber eine Möglichkeit wäre.
Okay, ja, stimmt.
Ich weiß nicht so ganz, ob das technisch möglich ist, aber ich glaube schon. Es gibt ja dieses Cloud Computing, also dass du irgendeinen Rechner nimmst und du schaltest dich auf einen Server drauf, um dort meistens zu zocken, ja, weil dein Rechner nicht leistungsfähig genug ist.
Ja.
Und da müssen ja auch eben grafische Operationen gemacht werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn das jetzt dazu kommt, dass eben auf der einen Seite für den Endkundenmarkt die Computer immer lahmer werden, weil die einfach nicht genug RAM-Bausteine haben und auf der anderen Seite nach Platz in der Blase alles voll ist mit Serverzentren, die eigentlich crazy Grafikleistungen erbringen könnten, dass alle Leute anfangen werden, über Serverzentren zu zocken, weil das einfach relativ wenig Geld kostet. Das wäre jetzt meine Prognose. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist. Ich bin kein Zocker. Ich weiß nur, dass Männer und Frauen gleich viel zocken. Da gab es eine Branchenumfrage bei Bitkom. Also ist jetzt nicht so eine reine Männersache.
Ja.
Bin auf jeden Fall gespannt, was da passieren wird. Aber ich wollte einfach mal über dieses Phänomen aufklären, weil ich würde sagen, dass das auch das Ende von diesem KI-Hype einleitet. Weil natürlich können Leute in irgendwelchen Venture-Capital-Büros sitzen und im Silicon Valley so viel Kohle reinpumpen, bis sie nicht mehr können. Solange es die Leute nicht so ganz berührt und nicht so ganz tangiert, ist das, glaube ich, relativ in Anführungsstrichen unproblematisch. Aber sobald das überschwappt in reale Bedarfe so und in einen realen Preisanstieg, der sehr empfindlich gespürt wird, ich glaube, dann geht die Akzeptanz sehr schnell sehr weit runter.
Aber würdest du sagen, die meisten Leute verstehen, warum sie jetzt auf einmal oder in diesem Jahr 200 Euro mehr für ein iPhone zahlen müssen?
Ja, das weiß ich ja nicht. Aber
oder wird das von Apple von überhaupt kommuniziert?
Noch nicht. Die werden ihre Preise sicherlich anpassen in Zukunft. Natürlich, die können noch ein bisschen aussitzen. Die haben auch ein bisschen andere Supply-Strukturen, muss man dazu sagen, bei Apple. Die haben nochmal so ein bisschen gesondert ihren Kram aufgebaut. Aber wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, Leute verstehen es vielleicht nicht so sehr. Ich muss das auch erstmal irgendwie nachvollziehen. Aber deswegen mache ich ja diesen Podcast mit dir.
Ja.
Um auch solche kleinen Tech-News mal so einigermaßen verständlich rüberzubringen. Weil ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, weil ich finde KI, müssen wir mehr drüber reden. Weil es einfach so, wie gesagt, das sind Summen, die hier also fließen oder geflossen sind. Die sind wirklich gigantisch. Ich habe noch keine genaue Auswertung gesehen, wie viel von dem gegenwärtigen Wachstum der US-amerikanischen Wirtschaft zurückzuführen ist auf diese Investition oder Investitionsversprechen. Aber ja, da werden wir noch einige Erschütterungen sehen.
Ja, ich habe gerade nebenbei genau das gegoogelt, wie viel von dem GDP-Growth in den USA von KI-Investitionen und Data Centers kommt.
Mhm.
Und irgendwas, also hier ist eine Meldung, dass das BIP-Wachstum in den USA 0,1% wäre, wenn man KI-Investitionen rausrechnet.
Und wie viel ist jetzt?
Wahrscheinlich irgendwas zwischen 1 und 2, also
ja.
1,
das merkt man ja schon.
1,4. Und wenn man KI einfach rausrechnet, das ist halt quasi null.
Null.
Also ja. Die USA ist also im Prinzip fast in der Rezession, wenn es nicht für diese
Das ist ja der Punkt. Also das will heißen, dass momentan das gesamte Wachstum der US-amerikanischen Wirtschaft auf einer Technologie aufbaut, von der noch nicht klar ist, ob sie überhaupt diesen Gewinn abwerfen wird. Und wenn sie das nicht tun wird, dann sitzt halt die USA in der Rezession. Und wenn sie es tun wird, dann müssen wir diese Podcast-Folge löschen und eigentlich alles anders machen.
Nee, ich glaube, die eigentliche Gefahr ist, oder die viel größere Gefahr, die da drüber schwebt, ist, dass die US-Regierung sagt, gut, wir haben schon so viele Government Contracts, also Regierungsaufträge, an KI-Firmen vergeben, zum Beispiel im Verteidigungsbereich oder im
Palantir-Spionagebereich,
gibt es ja auch entsprechende Verträge schon mit OpenAI. Und ich glaube, dass dahinter vielleicht auch eine Strategie von den KI-CEOs ist, dass sie sagen, wenn irgendwann diese KI-Blase platzt, weil ich habe auch neulich so ein Diagramm gesehen, wo quasi das einfach mal alles aufgezeichnet wurde, welche Firmen sich da halt wie viel Geld immer überweisen.
Genau, also, ja. Darauf habe ich jetzt verzichtet, weil das jetzt
genau,
komplex ist.
Genau, ja. Also quasi alles, was mit Cloud Computing, Speicherplatz bei irgendwie Microsoft Azure oder bei den Amazon Web Services oder so, und dann investiert man wieder so und so viel Geld in Grafikkarten und RAM und so weiter, und es eigentlich überweisen sich so 5 Firmen immer so 100 Milliarden Dollar im Kreis, und das ist quasi das BIP-Wachstum in den USA.
Genau.
Und wenn das halt platzt, dass dann zum Beispiel der OpenAI-CEO Sam Altman irgendwann sagt, gut, wir sind zwar hier komplett am Arsch und wir haben uns komplett verkalkuliert, aber liebe US-Regierung, ihr seid hier immer noch im Wettstreit mit Russland und vor allem China, und ihr wollt doch nicht in dem KI-Arms-Race, also in dem Aufrüstungswettbewerb von KI-Anwendungen, zurückfallen. Deshalb müsst ihr uns doch jetzt hier aus der Scheiße holen. Also genau wie 2008, dass man eben sagt, gut, das sind so systemrelevante Firmen für das System USA, dass der Staat es sich nicht leisten kann, dass diese Firmen den Bach runtergehen. Und dann eben der Steuerzahler dafür aufkommt.
Tja, vor allem, wenn du also einmal richtig in so Verteidigung, Militärprojekten drin bist und deine Software da implementiert hast, dann bindest du dich ja auch auf sehr, sehr lange Zeit, diese damit verbundenen Waffensysteme zu warten, zu stützen und so weiter und so weiter. Da kann man auf jeden Fall langfristig ziemlich ordentlich Umsatz machen und seine Firma erhalten.
Also ich habe hier nochmal geguckt wegen GDP-Growth, weil meine Zahl von eben war so komplett ins Blaue reingeraten. Und es ist so, dass in Q3, also im dritten Quartal im vergangenen Jahr, ist die US-Wirtschaft um 4,3% gewachsen. Tatsächlich deutlich mehr. Und hier ist das aber innerhalb von einem Artikel, der den Titel hat: A huge chunk of US GDP growth is being kept alive by AI spending with no guaranteed return.
Ja.
Schön.
Naja.
Sehr gut. Ja, ich würde sagen, du bist so unser Tech-Bro-Erklärbär.
Ich habe versucht, so kurz zu halten, wie es geht.
Ich würde sagen, wir haben sehr viel gelernt, und wir wissen auch, warum wir in diesem Jahr alle noch ein bisschen mehr geschröpft werden, wenn wir uns neue Sachen kaufen werden.
Übrigens, safe, das ist genauso wie bei Corona. Die Leute gewöhnen sich an höhere Preise im Supermarkt oder so. Die Leute gewöhnen sich an höhere Preise bei RAM-Riegeln. Und selbst wenn der Bedarf wegbricht, die werden den Preis hochlassen. Das ist ganz klar. Das ist ja ein Monopol. Also bei 3 Firmen ist scheißegal. Wenn die sagen, Leute kaufen es, dann lassen die den Preis oben.
Ja.
Es gibt keinen Preiskampf in so einem Oligopol.
Ja.
Kapitalismus wins.
Deshalb, liebe Leute, 2 Aufträge an euch. Wenn ihr wollt, dass eure Mitmenschen auch so aufgeklärt werden, dann teilt doch diese Podcast-Folge. Erzählt es euren Mitmenschen. Und 2. Auftrag, gründet doch einfach eure eigene RAM-Fabrik. Weil wir haben jetzt hier gehört, 3 Firmen produzieren 90% der RAM-Riegel. Und ich finde, wir als aufrechte Demokraten und vor allem aufrechte Kapitalisten sollten diese Konkurrenz ein bisschen auflockern. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach so eine deutsche Konkurrenzfirma gründen. So als Startup irgendwie.
Die muss aber auch wie so ein mittelständisches deutsches IT-Unternehmen heißen.
Ja.
Irgendwie so einen deutschen Nachnamen, irgendwie so wie Brückner und dann einfach EDV hinten. Brückner EDV. Oder so, weißt du?
Ja. Die 3 großen. Samsung, Micron und Brückner EDV. mit Sitz in Saarbrücke.
Es muss auf jeden Fall Saarbrücken sein. Ich meine, es ist auch eine strukturschwache Gegend und so. Und ich stelle mir auch jetzt schon so die Fotos vor. Ich meine, ich musste ja beruflich, also ich, wie gesagt, in diesen ganzen Serversachen bin ich ja nicht so deep drin. Ich mache zwar Systemadministration beruflich, aber ich muss keine Serverpflege machen, weil wir alles in der Cloud. Egal, auf jeden Fall. Der Punkt ist, ich musste beruflich schon mit Versicherungssoftware arbeiten und mit Arztpraxissoftware. Und das ist wirklich die absolute Hölle, weil da sind genau diese Form von mittelständischen IT-Unternehmen aus Deutschland, weil die Produkte herstellen, eben Versicherung und Gesundheit, die so aufs Intimste verzahnt sind mit dem deutschen Rechtssystem, dass es da überhaupt keine Konkurrenz gibt, auch nichts aus dem Ausland. Also das ist wirklich brutal, wie schlimm dieser Markt ist, wie schlimm diese Produkte sind. Alles sieht aus wie aus den 90ern. Es ist wirklich zum Schreien. Also IT-mäßig kann man sich eine goldene Nase auch noch jetzt verdienen, auch wenn der IT-Markt ein bisschen angespannt ist, wenn man in so unfassbar langweilige Sachen wie Versicherungen reingeht. Da steckt Kohle, das kann man sich nicht vorstellen.
Okay, ja Leute, ihr wisst, was euer Auftrag ist. Ich würde sagen, Deutschland sollte mal ein bisschen Software maxen.
Ja, damit das Neuland kein Neuland bleibt.
Damit das Neuland kein Neuland bleibt.
Und ich finde an Neuland übrigens nichts cringe. Also
ja, ich finde auch. Ich finde, Angela hat gekocht mit diesem Brief.
Ja.
Das war wirklich, es war Peak.
Man könnte fast sagen, dass Deutschland mit seiner Digitalstrategie oder seinen Digitalstrategien also Neuland-Maxing eigentlich betreibt.
Sie betreibt Neuland, ja, ja, genau. So.
Du hast eine Frage noch.
Ja.
Du hast vom Cyberdome gehört, oder? Von Dobrindt. Von Dobrindts Cyberdome.
Ist das seine Glatze, so sein Cyberdome?
Schützt vor Feindlichen, vor Kälte und Trockenheit.
Ja, es ist auch so, es doppelt als Raketenabwehr.
Ja, genau, der war in Israel und fand diesen
Iron Dome,
halt so faszinierend. Und dass er gesagt hat, wir brauchen jetzt einen Cyberdome für Deutschland, um eben Digitalangriffe abzuwehren.
Ja.
Und wenn man sich da die Pressemitteilungen vom BSI und so anschaut, das ist wirklich, das ist eine, ja, das ist komödiantisch. Macht Spaß. Können wir mal in einer anderen Folge über Dobrindts Glatze und seinen Cyberdome sprechen.
Aber dann reden wir alle, machen wir alles in so einem bayerischen Dialekt.
Ja, du kannst ja immer nachmachen. Ich kann ja überhaupt keine Dialekte.
Ja,
also ich kann nur meinen eigenen, aber du bist halt immer so, also Simon kann auch
Polyglott.
Sämtliche InfluencerInnen, die im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, auf gruselige Weise nachmachen. Das machen wir jetzt hier nicht, um nicht gecancelt zu werden.
Um kein Beef anzufangen.
Aber es ist, also ihr solltet euch in Acht nehmen, wenn ihr Videos mit eurer Stimme im Internet veröffentlicht.
David Dressler, SDD, ist eine Ecke weiter und imitiert euch schon.
Ja, und zwar im Gespräch mit Odo Liebel, aber alles offline.
Ja. Sehr gut. Also ich würde ich sagen, ich Imitationsmaxe. Und damit wären wir auch schon bei meinem Thema, nämlich dem Luxmaxing. Ist dir das in den vergangenen Tagen und Wochen untergekommen, dieses Thema?
Also Luxmaxing kenne ich schon eine ganze Weile, weil ich ja eben mich so viel mit so maskulinistischen Trends und wieder beschäftige. Deswegen stolpert man immer mal wieder über dieses Luxmaxing. Oder auch so diese Twink-Ästhetik von rechts, ganz weird. Aber ja, also mir ist es ein Begriff, aber vielleicht für Leute, die es nicht kennen, einmal bitte.
Genau, also Luxmaxing ist ein Begriff, ist in den 10er Jahren irgendwann entstanden auf 4chan. 4chan ist ein bisschen so ein abseitiges, anonymes Internetforum, was viele Trends, die ihr so irgendwann wahrscheinlich auf Instagram oder Twitter mitbekommt, quasi geboren hat.
Also und 4chan, zwar vor 2-3 Jahren schon.
Genau, 4chan ist eigentlich die Brutstätte von, würde ich sagen, 90% von Internetkultur. Und dann schwappt das von da immer so rüber. 4chan ist auch wahnsinnig toxisch, und weil halt alles anonym ist.
Also ich überlebe da keine 5 Sekunden, ich finde es ganz schlimm.
Es ist ganz, ganz furchtbar. Und auf 4chan und anderen Inselforen ist eben der Begriff vor so, keine Ahnung, wahrscheinlich 10, bisschen mehr Jahren entstanden, namens Luxmaxing. Und was dieser Begriff bezeichnet, ist, dass
trotzdem noch ganz kurz sagen. Also
4chan
ist jetzt nicht per se ein Incel-Forum, aber 4chan hat Untiefen, die unzweifelhaft.
Genau, also deshalb meinte ich ja 4chan und also spezifischen Incel-Foren. Und man kann aber, würde ich sagen, schon sagen, 4chan ist.
Ist schon definitiv right-wing-leaning.
Ja, right-leaning. Es ist vor allem weirdo-leaning.
Also,
es ist alles sehr weird.
Und wenn überhaupt politisch eher. Ja, gut. Ja,
Luxmaxing. Luxmaxing. Luxmaxing bezeichnet das Streben danach, das eigene Aussehen zu maximieren, um in letzter Instanz auf dem Datingmarkt zu bestehen. So. Und das kann man dann nochmal aufteilen in Hardmaxing und Softmaxing. Also Softmaxing sind dann zum Beispiel Techniken, die nicht so invasiv, nicht so radikal sind, um das eigene Aussehen irgendwie zu verbessern. Also zum Beispiel der Mewing-Trend wäre ein Beispiel für Softmaxing, also dass man die Zunge irgendwie so an den Gaumen drückt und dadurch sich die Kieferstruktur und Muskulatur irgendwie verändert, dass man kantiger aussieht, dass man mehr irgendwelchen Schönheitsidealen entspricht.
Die berühmt-berüchtige Jawline.
Die berühmt-berüchtige Jawline oder zum Beispiel ganz viel Kaugummi kauen wäre auch so ein Ding von Softmaxing, um quasi die Kiefermuskulatur irgendwie zu stärken. Hardmaxing ist dann alles, was sehr invasiv ist. Also zum Beispiel Surgery, also um quasi die wirklich Knochenstruktur tiefgreifend zu verändern. Es gibt ja auch so absurde Sachen wie um sich größer zu machen, dass quasi die Oberschenkelknochen einmal gebrochen werden und dann sich dass der Oberschenkel quasi gestreckt wird und dann die Knochen länger zusammenwachsen, als sie eigentlich mal waren. Das wäre zum Beispiel auch ein Beispiel von Hard Maxing. Ich gehe jetzt hier so einfach so ein paar Grundbegriffe durch. Also
ja, ja.
Dann gibt es noch Mogging, also to mog someone, das kommt etymologisch, also der sprachliche Ursprung davon ist aus der Abkürzung AMOG, also AMOG, das steht für Alpha Male of the Group. Und das hat sich irgendwann gekürzt zu Mog. Und wenn man jemanden moggt, dann dominiert man ihn. Also dann.
Also man macht seine Alpha-Stellung deutlich.
Genau, also
und festigt
man
sie.
Genau, man stellt Mogging im Prinzip eine Hierarchie her und in deiner Erklärung, in deiner in-depth Knowledge über die RAM-Preise hast du mich quasi getag-mockt. Eben gerade. Und
also ich habe dich als Alpha Tech Bro
genau
getag-mockt.
Du warst quasi mir gegenüber der Alpha Tech Bro, der Alpha Tech Bro Erklärbär und damit hast du mich geram-mockt. So. Und das ultimative Ziel von jemandem, der jetzt zum Beispiel Lux-Maxing betreiben will, wäre eben jemanden zu moggen. Also man will einfach Leute moggen, man möchte die Hierarchie herstellen, man will irgendeine Form von sozialem Aufstieg hinlegen. Darum geht es mit dem ultimativen Ziel vom Dating-Erfolg. So.
Genau, aber es sind ja zwei Ziele, die miteinander zusammenhängen. Also einmal das, also ist ja sehr geschlechtlich, also sich das sich erheben über andere Männer und das Erfolg haben bei Frauen.
Genau, also das gehört eigentlich zu. Also Lux-Maxing ist schon ein wahnsinnig männlich geprägter Trend, aber da kommen wir nochmal drauf zurück. Was du gerade angesprochen hast, da komme ich auf einen weiteren Grundbegriff, nämlich to ascend oder to descend, also aufsteigen und absteigen. Das ist quasi, wenn man Lux maxt, dann ascendet man. Also es geht tatsächlich einfach ganz konkret um Mobilität nach unten und nach oben. So.
Mhm.
Der Grund, warum Lux maxing in den vergangenen Wochen so ein, würde ich sagen, Mainstream-Erfolg erzielt hat, ist durch eine Person, und zwar Clavicula. Clavicula ist ein Streamer, der nicht auf Twitch, sondern auf Kick streamt und so, ja, Lux-Maxing betreibt. Er gibt Tipps, wie man am besten soft-maxt und hard-maxt. Er geht dann auf irgendwelche Partys und filmt sich im Livestream, wie er mit Frauen interagiert. Das ist meistens relativ abwertend den Frauen gegenüber. Und das ist, ja, eine wahnsinnig toxische, frauenfeindliche Kultur, die da so propagiert wird. Und der ist, also Clavicula ist, würde ich sagen, größtenteils bekannt dadurch geworden durch sein Bone Smashing. Bone Smashing ist eine weitere es ist eher Softmaxing, würde ich sagen. Bone Smashing ist eine Technik, wo man sich mit schweren Gegenständen, zum Beispiel einem Hammer oder irgendeiner schweren Kugel, auf bestimmte Stellen, zum Beispiel an den Wangenknochen, immer wieder draufschlägt. Und dadurch eine Schwellung erzeugt oder auch ganz leichte Knochenfrakturen, also so Haarrisse, die dann dafür sorgen, dass das Gesicht anschwillt, also dass das Gesicht an bestimmten Stellen anschwillt und sich vielleicht sogar neu zusammenfügt, wegen diesen ganz leichten Frakturen und sich dadurch die Gesichtsstruktur Lux-Maxing technisch verändert. Und Clavicula hat dann zum Beispiel in Streams einfach da gesessen und sich mit so einer schweren Kugel, also einer Messingkugel oder so, immer wieder gegen den, wie heißt dieser Knochen hier?
Wangenknochen einfach.
Genau, gegen den Wangenknochen gehauen, also so bang, 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 damit der anschwillt und er dadurch quasi kantiger aussieht. Und das war der Streaming-Content. Und dabei hat er halt irgendwelche frauenfeindlichen Kommentare gemacht. Also es ist von vorne bis hinten eigentlich ein bisschen durchgeknallt. Und Clavicula hat vor ungefähr 2 Wochen, würde ich sagen, oder 3 Wochen, jemanden in einem Stream überfahren mit seinem Auto. Also dreimal darf man raten, welches Auto. Es war ein Tesla Cybertruck, weil natürlich. Und er saß dann da am Steuer und hat gestreamt. Also oder eine Frau saß, glaube ich, auf dem Beifahrersitz und hatte das Handy in der Hand und hat ihn halt gefilmt und es war live. Und er hat einen Fan, der ihm quasi vorm Auto rumgesprungen ist, einfach überfahren. Und er wurde dann auch verhaftet und war dann, glaube ich, kurz in U-Haft, wurde dann irgendwann wieder freigelassen. Und was so grotesk war und was, oder was ihm dadurch so viel, was ihm so viel Berüchtigkeit gegeben hat, war nicht nur, dass er eben jemanden on-stream überfährt, sondern dass er dabei die ganze Zeit weiterhin seine Gesichtshaltung beibehält. Also er ist immune, er spannt seine Kiefermuskulatur an, weil er weiß, er wird gerade von der Seite gefilmt.
Immune hast du noch nicht erklärt?
Ne, doch, man oder? Hält die Zunge an den Gaumen.
Ach, das war das ganz am Anfang, doch. Sorry, ich habe den Begriff schon wieder sofort aus meinem Gedächtnis verbannt.
Ja, du musst mir bei den Grundbegriffen besser zuhören, das ist alles klausurrelevant.
Sorry.
So, und er
Nach dem Podcast-Ende kommt der Bullet Point Test.
Checklist. Also er überfährt jemanden mit seinem Cybertruck, die Frau in seinem Auto auf dem Beifahrersitz fängt an zu schreien und er verzieht keine Miene. Er fragt dann irgendwann so, is he dead? I hope he is. Aber währenddessen spannt er wie bescheuert seine Kiefermuskulatur
an. Das ist so sick. Das ist richtig krank.
Das ist wirklich, also das ist genau sowas würde man wahrscheinlich in einer Neuverfilmung von American Psycho aus diesem Jahr quasi sehen. So ein Verhalten. Und das hat ihn, würde ich sagen, Mainstream populär gemacht, auch so über die Feiertage. Also um Weihnachten habe ich sehr viel Content über Clavicula gesehen. Und worauf ich eigentlich jetzt hier in diesem Segment hinaus will, ist ein Interview, was Clavicula bei dem rechten Podcaster Michael Knowles gemacht hat. Michael Knowles, kennst du den?
Ja, aber...
Der ist ein amerikanischer rechter Podcast-Bro, der ist aus diesem, sag ich mal, MAGA-Universum, war mit Rick Rubin, Ben Shapiro, Joe Rogan, so diesem Universum. So, ihr wisst, was ich meine, sehr verbandelt. Und Clavicula hat jetzt so seine kleine Presstour, seine Pressetournee gemacht, nachdem er jemanden on-stream überfahren hat. Und Michael Knowles war eine Station davon. Und ich habe mir dieses Interview angehört und ich habe so ein paar Sachen hier rausgezogen, weil ich das wahnsinnig interessant finde, die politische Dimension vom Lux-Maxing mal zu besprechen. Es gibt hier nämlich eine Stelle...
So, ich finde trotzdem, wir sollten das nochmal unterstreichen, weil das hast du ja am Anfang gesagt, es ist irgendwie aus 4chan geboren, schon 2010 und so weiter und ja, ist jetzt ein bisschen im Mainstream. Es ist nicht nur in dem Mainstream, weil da einfach ein Streamer vor laufender Kamera an Menschen überfahren hatten, dass es deswegen eine Form von Nachrichtenwert hat, sondern wir reden hier ja von an Netzwerken, von Leuten, die sich zu Interviews einladen, die Podcasts machen und so weiter, die wirklich groß sind. Mhm. Also das ist keine so Nische mehr. Ja. Die sind wirklich richtig reichweitenstark. Das sind nicht so ein paar verkrätzte Incels, die irgendwie ein paar hundert Leute auf der Welt halt super extremistisch sind. Das wird wirklich rausposaunt in die Welt.
Ja.
Oder keine Ahnung, dann Leute, die dann so ein bisschen so diesen etwas Soft-Incel-Kram machen, wie so, weiß ich nicht, Stephen Bartlett, der hat ja 1,4 Millionen Abonnenten auf YouTube, die seine Interviews schauen. Das sind riesige Kanäle. Über Stephen Bartlett will ich auch nochmal auf jeden Fall mit dir reden. CEO, Diary of a CEO hat der geschrieben. Ganz weirder.
Ah, ja, okay. Ah, ja.
Ja, der war das.
Das hast du mal reviewed, oder?
Das habe ich mal reviewed und das ist wirklich eine Katastrophe und das zeigt ganz viel, aber da müssen wir nochmal reingehen. Ja. Aber ich will damit sagen, das ist nicht mehr
Nische. Das ist keine Nische. Also
deswegen ist es wichtig, sich über die politischen Implikationen dieser Bewegung klar zu werden, weil sie einfach so krass reichweitenstark heute junge Männer politisiert.
Ja, also es ist wirklich wichtig, weil es halt keine Nische ist. Also Michael Knowles ist, würde ich sagen, einer der bekanntesten und einflussreichsten rechten Podcaster in den USA, vor allem in diesem Trump-Circle. Und dieses Interview mit Clavicula haben wahrscheinlich viele, viele, viele Millionen Menschen gesehen. So. Ich habe so drei Stellen rausgeschrieben, weil ich die wahnsinnig interessant finde, weil Clavicula eine politische, in Anführungszeichen, Analyse vorlegt, der man in vielerlei Punkten erstmal geneigt ist, zuzustimmen. Also er beschreibt in der ersten Stelle, dass das sogenannte Income- und Status-Maxing ist over. Also der soziale Aufstieg ist für junge Leute eigentlich nicht mehr möglich. Er beschreibt das so quasi, früher war das ja alles möglich, dass man irgendwie sich anstrengt und dann reich wird und quasi, also die Begriffe, die er verwendet, ist halt Income und Status Maxing, was man jetzt so links beschreiben würde, wäre halt, keine Ahnung, sozialer Aufstieg, soziale Mobilität nach oben.
Ja, auch dazu muss man vielleicht nochmal sagen, so in diesem Incel-Sprech ist diese LMS-Score oder Red Pillar oder so verbreitet, also LMS, Look, Money, Status, das ist sozusagen das, worauf es abgeht. Also wie du aussiehst, wie viel Geld du hast und welchen sozialen Status du hast. Obwohl Look und Money den sozialen Status in vielerlei Hinsicht beeinflussen.
Genau, so. Und er sagt halt, zwei davon sind over. Also Money und Status, also oder Income und Status ist eigentlich nicht mehr wirklich für junge Menschen in dieser modernen kapitalistischen Ökonomie erreichbar. Also ist sein Schluss, den er daraus zieht, es ist einfacher und more achievable, dass man einfach Looks maxt. Weil es ist einfacher, sich quasi mit schweren Gegenständen auf die Wangenknochen zu hauen. Das ist einfacher und dadurch zu ascenden, also den Aufstieg hinzulegen, um dann erfolgreich zu daten, reich zu werden und im Endeffekt dann doch wieder quasi Status gemaxt zu haben. So. Und Michael Knowles ist irgendwie irritiert davon, weil Michael Knowles ist, würde ich sagen, auch Mitte 40 vielleicht. Clavicula ist 19.
Michael Knowles ist unwesentlich älter, als ich das Mitte 30.
Okay, gut. Auf jeden Fall ist deutlich älter aber als Clavicula, weil also, ja. Clavicula ist 19. Also für alle, die vielleicht dachten, so ein Psychopath muss ein bisschen älter sein. Nein, der Typ ist 19. Und Michael Knowles versteht das nicht. So, und er haut dann so ein bisschen so seine Boomer-Mentalität raus. Er beschreibt dann so, ja, aber was, wenn du dich einfach ein bisschen anstrengst in deinem Job?
Und ja, ist also klassischer konservativer
so ein Hustler bist und dann schaffst du es ja auch irgendwie. Und Clavicula lacht ihn halt eigentlich aus und sagt, it's ridiculous that it's easier to jump 20 percentiles in income than in looks. Also er sagt, es wäre absurd anzunehmen, dass es quasi einfacher wäre, im Einkommen aufzusteigen als im Aussehen. So. Also seine Analyse der modernen politischen Ökonomie ist es eigentlich, der soziale Aufstieg im Kapitalismus ist dahin für junge Menschen. Es geht nur noch bergab. Und deshalb ist die logische Konsequenz für ihn, dass er sich mit schweren Gegenständen auf die Wangenknochen schlägt, um besser auszusehen und dadurch irgendwie den Statusaufstieg hinzulegen.
Genau, aber wie genau? Und das ist ja so auch die Frage, wie genau funktioniert das?
Wie funktioniert was?
Ja, wie kannst du Schönheit konvertieren in soziales oder ökonomisches Kapital?
Naja, sein Punkt ist, glaube ich, auf der einen Seite, dass man, wenn man attraktiv ist oder wenn man von der Gesellschaft als attraktiv angesehen wird, man eine ganze Reihe von Vorteilen hat, die mit deinen eigentlichen Fähigkeiten gar nichts zu tun haben. Und da trifft er, würde ich sagen, schon einen Punkt, der in dieser berühmten Studie über den Halo-Effekt belegt ist, also dass man konventionell attraktiven Menschen allerlei positive Attribute andichtet, obwohl man das gar nicht wissen kann.
Also Selbstsicherheit.
Die Leute sind kompetent, freundlich, lustig, humorvoll und so weiter, nur weil man sie als attraktiv betrachtet. So. Und auf der anderen Seite macht Clavicula sehr, sehr viel Geld dadurch, dass er seine Lux-Maxing-Reise quasi ausstellt. Also er wurde reich und berühmt, indem er all diese Sachen sagt. Das ist quasi sein Claim to Fame. Das ist sein.
Genau, das ist die Aufmerksamkeit.
Genau, das ist sein Status-Maxing.
Ja.
Er ist nicht bekannt, weil er jetzt so attraktiv ist, sondern er wurde reich und bekannt, weil er überhaupt erst sich dieser Reise von Lux-Maxing quasi ausgesetzt hat. Also das ist eigentlich ein reiner Zirkelschluss für ihn, was aber für alle anderen ja viel weniger erreichbar ist.
Und es gibt noch eine Variante. Du hast jetzt gerade gesagt, diese, ich sag mal, berufliche, die werden Kompetenzen zugeschrieben.
Ja.
Dann diese Aufmerksamkeitsökonomische, also über Social Media das zu begleiten und auszustellen, was eben nur für sehr wenige Leute möglich ist und vor allem auch Pioniere, sonst bist du einfach nur genau eine Kopie von dem, was es schon gibt.
Ja.
Und die dritte Möglichkeit wäre klassischerweise Heirat. Also indem du einfach Menschen in soziale Zirkel vorstoßen kannst, aufgrund deiner Schönheit, die das ökonomische Kapital haben, das du dir wünschst.
Ja.
Und ich will deswegen darauf hinaus, weil ich das so interessant finde, dass ja hier ganz klar um eine heterosexuell cis-männliche Strategie geht, um einen sozialen Aufstieg zu schaffen, der aber historisch gesehen 100% weiblich kodiert ist. Also das ist weiblich kodiert. Es war Frauen schlicht und ergreifend nicht möglich, diese Form von ökonomischem und sozialem Kapital anzuhäufen. Wenn du Aufstieg haben wolltest, dann ging das nur über Heirat. Und das war für Personen von einem niedrigen Stand oder von einem niedrigen ökonomischen Status nur möglich durch Schönheit. Das ist das, was dann Catherine Hakim das erotische Kapital genannt hat, als weitere Kapitalart, die man eben, also neben symbolischem und ökonomischem Kapital und so weiter, eintauschen kann, um eben aufzusteigen. Also man hat ja eigentlich in dem Sinne eine Verweiblichung in den Strategien des Aufstiegs, indem man klassischerweise eben nur über Aussehen geht, aber das halt vermarktet an eine absolut cis-heteromännliche Zielgruppe. Es ist auf jeden Fall paradox.
auf den Gendered-Aspekt kommen wir am Ende nochmal zurück. Yeah. Da werde ich dich als,
ich wollte schon mal vorbereiten.
Als Experten quasi schon mal werde ich dich befragen. Und was wir da eigentlich sehen in diesen Aussagen von Clavicula, ist ja ein ganz großer ökonomischer Nihilismus. Also er, oder nicht ökonomischer Nihilismus, sondern er betrachtet die ökonomische Situation für junge Menschen, dass der Aufstieg einfach nicht mehr wirklich möglich ist, nicht mehr realistisch. Und er zieht wahnsinnig individualistische und nihilistische Schlüsse daraus. Also es ist alles egal, ich fokussiere nur noch auf mich selber und schaue, dass ich mit meinem Aussehen irgendwie den Aufstieg schaffe. So. Und das könnte ja theoretisch auch noch anschlussfähig für, sag ich mal, ja, so links-nihilistische Konzepte sein. Also das ist jetzt, würde ich sagen, an sich noch nicht irgendwie wahnsinnig rechts oder rechtspopulistisch kodiert. Wir kommen dann aber zu dem Teil im Interview, wo Michael Knowles und Clavicula über Transpersonen reden. Michael Knowles fängt dieses Segment an, indem er nochmal alle rechten Make America Great Again, Donald Trump Talking Points über die Transpanik auspackt. Also du musst dich darüber aufregen, das ist alles so schlimm, die Leute wollen unsere Kinder kastrieren und so weiter und so fort. All diese Talking Points, die man von Donald Trump und auch mittlerweile hierzulande von Rechtspopulisten kennt. Mhm. Und Clavicula sitzt ganz ruhig da und sagt dann, see, what you just did there, you just spiked your cortisol levels thinking about transgenders. That's a very catabolic hormone. Also er sagt, Michael Knowles,
das ist so eine crazy Argumentation.
Du hast gerade dein Cortisol-Level hochgetrieben, indem du dich hier über Transpersonen aufgeregt hast. Und das ist ein kataboles Hormon, also das ist schlecht für dein Muskelwachstum. So. Und das ist die unfassbarste Antwort, die man so geben kann. Und da habe ich diesen Teil vom Interview gesehen und ich war so, okay, das ist ja fast schon woke, was er hier sagt. Also, ne, lass die Leute doch machen, irgendwie, das ist doch deren Sache, was sie mit ihrem Körper anstellen. Das könnte man auch so von so einem Libertären kommen, ne? Also ist nicht mein Business.
Du regst dich einfach nur unnötig auf.
Genau, du regst dich auf.
Diese Verpackung in dieses Körper-Muscle-Maxing.
Dich ist aufregen halt, ist quasi, du darfst dich nicht aufregen, weil das macht dich hässlich. Also das ist eigentlich der Take. So. Und dann geht's weiter und Clavicula sagt, on an individual level, it's not gonna be productive. Und das halte ich für sehr relevant, weil er sagt halt, on an individual level. Er sagt, nicht auf einer politischen Ebene.
Genau.
Er sagt, Michael Knowles, wenn du dich hier jetzt über Transpersonen aufregst, das ändert nichts. Also du kannst zu irgendwelchen, keine Ahnung, Schultreffen von irgendwelchen, keine Ahnung, den Schulräten oder so hingehen und sagen, weiß ich nicht, LGBTQ-Sachen dürfen im Unterricht nicht verhandelt werden. Aber so auf einer individuellen Ebene für den Aufstieg oder also fürs Ascending oder Descending ist es alles egal. So. Und dann kommen wir aber schon zu der, würde ich sagen, persönlichen Meinung von Clavicula, indem er so ein paar unflätige Begriffe und Slurs über Transpersonen verwendet, die wir hier jetzt nicht reproduzieren wollen. Aber er sagt dann eben, was seine persönliche Meinung dazu ist. Nämlich, go be yourself, tu mit deinem Körper, was du willst. The way that I see transgenders is, that's one more person to mock. Also, go descend yourself, because I'm ascending. Er sagt, eine Transperson ist für ihn einfach nur eine weitere Person, die er moggen kann.
Weil sie sich in ihrer Transition descendet,
genau.
Im Sinne seiner Lux-Maxing-Logik.
Genau, weil für ihn ist quasi eine Geschlechtsangleichung ist für ihn das Gegenteil von Lux-Maxing. Wo ich erstens sagen würde, okay, was betreibt er denn anderes als eine Geschlechtsangleichung?
Ja.
Vielleicht ist das so der Takeaway, den wir am Ende nochmal noch drauf kommen.
Also Gender-Affirming Care ist auf jeden Fall universal.
Also was er betreibt, ist Gender-Affirming Care, full stop. Mhm. So. Er sagt eben...
Und zwar extremer als viele andere Personen.
Sehr viel extremer.
So. Auch im Internet ausgestellt.
Ja. Und dann sagt er, go be a transsexual, now I mog you to death. Also er will einfach nur alle Leute moggen und wenn sich Leute aus seiner Sicht quasi descenden, dann moggt er die halt. Und Michael Knowles kommt überhaupt nicht damit klar. Also Michael Knowles ist so in seiner transphoben, also nicht mal transphob, sondern transhassenden Ideologie gefangen, dass er diese wahnsinnig nihilistische Haltung von Clavicula überhaupt nicht versteht. Und man hört so dieses Interview an und ich habe so währenddessen dann in den Kommentaren rumgescrollt unter dem Clip. Und da war ein Kommentar von auch anscheinend einem ja, Trump-Supporter, der aus so einer sehr christlichen Perspektive argumentiert. Und er hat dann so geschrieben, "Except when you're a Christian, you do care about others because Christ calls us. That includes fighting for your family, community, country, ignoring evil," also Transpersonen, "and letting everything go to hell because you couldn't care less isn't a Christian virtue." So. Und man liest das so und parallel hat man halt Clavicula im Kopf, der definitiv kein Linker ist, der auch wahrscheinlich relativ transphob denkt, aber der einfach so nihilistisch ist, dass man diesen Kommentar von diesem Christen, von diesem Donald Trump Christ liest und sich so denkt, das ist so rückständig. Also man wird so direkt konfrontiert mit seinem eigenen, vielleicht mit der eigenen Tendenz zum Nihilismus, dass man diese ideologisch aufgeladenen Argumente, die dieser Kommentator oder auch Michael Knowles dann macht, von wegen, du musst dich darum kümmern, du musst dich darüber aufregen, weil Transpersonen die LGBTQ-Agenda zerstört, unser christliches Vaterland und so. Und dann sitzt da dieser 19-jährige Typ, der jemanden on stream mindestens mal schwer verletzt hat mit seinem Cybertruck und sagt, hey, mir sind Transpersonen egal, weil ich mogge die halt. Und das ist seine Haltung darauf. Und man wird so mit dieser ideologischen Leere konfrontiert, die diese Person, also Clavicula, umtreibt und die auch für so viele Millionen Leute anscheinend anziehend ist.
Oh Gott, wir müssen nächste Folge sowas von über Stephen Butlett sprechen, weil ja. Der hat auch über den ausbleibenden Reproduktionserfolg von jungen Männern gesprochen, die ihre Gene nicht weitergeben können und das passt perfekt dazu. Oh mein Gott.
Amazing.
Aber lass uns noch kurz darüber bleiben, weil ich finde das ganz interessant, weil auf den ersten Blick scheint es ja so zu sein, dass dieser Nihilismus ja fast ideologiebefreit ist. Er sagt einfach nur so, naja, er sieht die Welt so, wie sie ist. Es gibt nun mal Arme und Reiche. Er kann da jetzt auch auf einer individuellen Ebene nichts machen. So, das Einzige, was ich tun kann, ist in meinem Wirkungsbereich halt agieren. Und deswegen ist es völlig unnötig, wenn du dich über solche Engständigkeiten aufregst. Ich bleib irgendwie bei mir. Und dann denkst du irgendwie so, ja. Aber die Möglichkeit, dass Menschen eben moralische Haltungen vertreten und dass sie sich zusammen organisieren, also so etwas wie eine Politik betreiben, das liegt ihm ja vollkommen fern.
Ja.
Und das ist eine Ideologie. Also das ist das. Es gibt ja immer so Leute, die sagen, ja, die Neoliberale ist irgendwie zu Ende und so. Ja. Und mit Neoliberale wird dann verbunden halt sehr stark diese Rücknahme des Staates und aus der Wirtschaft oder die Neoliberalisierung von Institutionen, also dass staatliche Institutionen nachgebaut werden nach unternehmerischem Vorbild oder so etwas. Und das würde man ja deswegen nicht mehr so sehen, weil der Staat ja zurück ist und groß investiert und sehr stark ist und mit China und so weiter und so fort. Und dann wird so ein Abgesang auf den Neoliberalismus gesungen. Aber wenn ich sowas sehe, denke ich mir, die ideologische Form des Neoliberalismus, also wirklich totale Vereinzelung, die ist so, so sehr noch präsent, wie sie vielleicht vor 10, 20 Jahren noch nicht präsent war. Also es ist noch viel schlimmer geworden. Deswegen finde ich auch diesen Begriff Neoliberale absolut nicht, einen, den wir aufgeben sollten.
Ja.
Weil das, also Clavicula ist das neoliberale Subjekt.
Aber halt on steroids, und zwar wortwörtlich on steroids, weil zu der Softmaxing-Routine von Clavicula gehört nicht nur, dass er Steroide nimmt, sondern auch Meth, weil es ihn dünn hält.
Ja, hält dann irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Wasser-Körperfettanteile niedrig und dann siehst du halt ripped aus.
Ich habe einen finalen, weil diese Ideologie, was ist eigentlich seine Ideologie? Und das finde ich so interessant. Und dazu passt der finale, eigentlich kein Clip, den ich mitgebracht habe, sondern die Auszüge. Nämlich da geht es dann über J.D. Vance und Gavin Newsom. Gavin Newsom ist der Gouverneur von Kalifornien, also ist ein Demokrat. Er sieht wahnsinnig gut aus. Er sieht aus wie Patrick Bateman in American Psycho. Und J.D. Vance sieht halt aus, wie J.D. Vance aussieht. So. Und
ich lasse es mal so stehen.
Das lasse ich so stehen.
Das ist halt so witzig, wie das auch so Trump-Anhänger so richtig ausrast, wenn man einfach nur ein Bild von J.D. Vance postet. Und dann glauben, das wäre schon irgendwie Mimi-Fight oder so. Ja. Nee, so sieht er einfach aus.
Das ist einfach J.D. Vance. So. Und der Clip beginnt damit, dass Clavicula sagt, J.D. Vance is subhuman and Gavin Newsom mocks. Also er bezeichnet J.D. Vance als subhuman. In der Incel-Looksmaxing-Sprache ist es quasi der schlimmste Begriff, den es eigentlich gibt, was das Aussehen angeht. Und dann erklärt er warum und sagt, Gavin Newsom is 6'3 Chad, also er ist 6 feet 3 inches groß. Und er ist ein Chad, also Chad ist so quasi das Gegenteil zu Subhuman, also Chad ist quasi das beste Attribut, was man Looksmaxing technisch erreichen kann. Und dann sagt Michael Knowles, er will so irgendwie dem kontern und sagt, ja, JD Vance ist auch relativ groß und man weiß so, okay, das Argument geht hier verloren. Also der lässt sich da irgendwie drauf ein und will halt irgendwie erklären, JD Vance wäre ähnlich Looks gemaxed wie Gavin Newsom,
genau, was halt verrückt ist. Er folgte der Logik. Also,
genau, er folgt dieser Logik. Also will sagen, JD Vance wird nicht gemockt. Gavin Newsom mockt ihn nicht so hart und Clavicula fängt halt auch nur an zu lachen und sagt so, ja, also das ist total unnötig. Und dann fragt Michael Knowles, geht wieder auf diese politische Ebene und sagt, are you a Newsom head? Also bist du Anhänger von Gavin Newsom? Und Clavicula sagt, I'm just telling you who's gonna win. Who's gonna win? Also 2028 in der Präsidentschaftswahl, wenn J.D. Vance gegen Gavin Newsom antreten sollte. Dann fragt Michael Knowles, do you prefer him though? Und dann gibt es eine ganz lange Pause und Clavicula überlegt so und ich glaube, nach meiner Interpretation überlegt er, was er jetzt sagt, also wie sehr er sich politisch quasi hinauswagen soll. Und dann sagt er, it's hard to say, with Newsom being that much of a mogger, I just don't want a fat president. Also er sagt halt...
Das sind die politischen Kategorien, die wir denken.
Und, ja. dann macht er nochmal eine Pause und sagt so... dann macht er nochmal eine Pause und sagt...
Wir sind so gemocht, Alter.
Er sagt, how are you that out of shape and expect to run a country?
Ja.
Was verrückt ist, weil Donald Trump ist auch, würde ich sagen, nicht unbedingt...
In shape.
Der fitteste Mensch
auf
der Welt.
Aber im Vergleich zu beiden, ja. Das,
ja, naja. Genau, so. Und dann geht Michael Knowles halt komplett in den Meltdown-Modus und zählt auf quasi, was J.D. Vance alles, wie toll der ist und der ist so educated und der ist so rechtsradikal und die deportieren doch ganz viele Leute und das ist doch toll und so. Und dann fängt er an, ja, und Gavin Newsom hat damals die BLM-Aufstände irgendwie zugelassen und ist linksradikal, also I wish, aber lässt die Trans-Agenda zu, also nochmal alle Talking Points über Gavin Newsom, die man so finden kann. Und dann beendet er diesen eine Minuten Rant, in dem er Clavicula fragt, and you would vote for Gavin Newsom over J.D. Vance, despite all of that. Und Clavicula sagt einfach 100 times over. Und man könnte daraus ja mitnehmen, okay, einfach nur, man beömmelt sich darüber, man lacht irgendwie, wie wir jetzt hier.
Ja.
Und Clavicula ist aber kein Demokrat. Er sagt auch später in diesem Interview, dass er Trump supportet. Aber seine Argumentation, warum er für Gavin Newsom wählen würde, ist nicht nur eine ästhetische. Man sieht ihm so richtig an, dass er dann irgendwann von dieser Looks-Maxing-Ebene runtergeht oder ascendet, wenn man so will, und sich irgendeine politische Begründung eigentlich aus dem Arsch ziehen muss.
Ich denke also schon, dass es hier um einen rein autoritären Charakter geht. Also er mockt ihn.
Genau.
Und
er mockt ihn
um
und deswegen wählt er ihn. Genau, es geht nur ums Ästhetische. Und man merkt es ihm so an, dass Clavicula überhaupt kein Interesse in irgendwelche politischen Aspekte hat. Also der ist komplett...
Ja, und auch keine Ahnung wahrscheinlich.
Und er hat keine Ahnung, natürlich. Sondern er findet einfach Gavin Newsom hotter als J.D. Vance. Was auch diese ganze Debatte hat eine wahnsinnig homoerotische Komponente.
Total. Also aber vermischt eben auch mit eben diesem Wunsch nach einem autoritären Charakter, der eben sehr dominant ist. Also da hat man auch diesen Führerkult, der sich dann vermischt mit dieser Homoerotik.
Genau, so. Und er findet Gavin Newsom einfach, er mockt ihn, er mockt J.D. Vance und deshalb würde er für Gavin Newsom wählen. Punkt aus, fertig. Und dann, weil Michael Knowles aber dauernd wieder auf diese politische Ebene geht, merkt man so richtig, wie Clavicula sich eigentlich eine politische Rationalität oder eine politische Begründung eigentlich ausdenken muss, um seinen Wunsch nach einem ästhetischen Führer zu rechtfertigen. Und er sagt dann
kommt halt so eine Spontantheoretisierung, so, die, glaube ich, so eine Ideologie total freilegen kann, weil du sie nicht so durchdenken kannst.
Und er sagt dann eben, er supportet Trump, aber er findet keinen guten Republikaner. Also es gibt nach seiner Meinung gerade keinen guten Republikaner und deshalb sollte man für die Demokraten wählen, damit die das Land zerstören. Und dann sagt er Wort für Wort, that's the accelerationist mentality. Also er ist Accelerationist, das heißt, man muss die Katastrophen, die Krisen, die aktuellen Prozesse einfach nur beschleunigen und dann geht alles noch schneller den Bach runter.
Und dann werden die Lösungen dringender.
Genau, und dann kommt eine Revolution. Und Michael Knowles fragt dann auch quasi, and then there's a revolution. Und Clavicula sagt, yeah, hopefully. Und dann geht's quasi weiter. Michael Knowles sagt dann, ja, aber guck doch mal, die Trump-Regierung momentan hat schon 2 Millionen Leute deportiert. Und Clavicula antwortet, yeah, there's 28 million more. Also er sagt im Prinzip, man muss mindestens mal 30 Millionen Leute aus den USA deportieren, also aus einem Land mit 350 Millionen
Und wir haben ja gerade gesehen, was das bedeutet.
Genau. Und es muss eigentlich noch 10, 15 Mal mehr werden. Und man merkt ihm schon einfach an, dass er von nichts eine Ahnung hat. Also der hat von nichts eine Ahnung, aber wird halt dauernd auf diese politische Ebene gezerrt von Michael Knowles und muss dann irgendwie sagen, also ja, die Demokraten, man muss die noch quasi jetzt das Land noch schneller den Bach runterfahren lassen und so weiter und so fort, was der Begründung von davor ja total entgegenläuft. Weil wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, gut, wenn jetzt zum Beispiel Gavin Newsom Republikaner wäre und J.D. Vance wäre Demokrat, dann würde Clavicula ja offensichtlich auch für Gavin Newsom wählen. Dann würde er ja nicht für den Demokraten wählen, weil er sagt, die Demokraten müssen das Land noch weiter zerstören, damit endlich mal quasi die 30 Millionen Migranten quasi deportiert werden oder so. Sondern er würde dann halt immer noch für den Hotten wählen. Also das ist einfach der Punkt.
Und wenn sie schon Menschenjagd auf einer Straße verantworten, dann bitte 10-mal mehr. Damit so, dann sie ordentlich machen. Mehr.
Und da war ich schon wieder so ein bisschen. Also ich dachte mir schon so, okay, das ist so ein wahnsinnig konsequenter Typ, der steht einfach dazu, dass er halt einen ästhetischen Führer haben will und er setzt sich in dieses Interview mit Michael Knowles und sagt, ja natürlich, J.D. Vance ist irgendwie hässlich und übergewichtig und deshalb würde ich für den Typen wählen, der wie Patrick Bateman in American Psycho aussieht und es einfach dabei belassen, aber er kann es nicht dabei belassen und erzählt dann, also leiert sich eigentlich irgendwas aus dem Leib von wegen, ja, er ist Akzelerationist und bla 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 und man muss die Demokraten machen lassen, weil erst dann kommen die guten Republikaner. Aber das ist alles Schwachsinn. Er will einfach, er ist so nihilistisch und er hat so wenig Ahnung, dass er nur auf der Mogging-Ebene argumentiert und er will einfach einen moggenden Präsidenten. Und er will, das bedeutet, er will einfach einen ästhetischen Führer haben. Und das ist dieser rote Faden, der sich durch dieses ewig lange Interview zieht, dass Clavicula eigentlich auf dieser reinen ästhetischen Ebene bleiben will. Und Michael Knowles zieht ihn die ganze Zeit auf so eine politische Ebene. Und daraus kommen dann die menschenfeindlichsten Aussagen und die größten Widersprüche tun sich auf. Aber ich glaube, das wahre Interessante ist eigentlich diese nihilistische, immer noch total neoliberale Perspektive auf die Gesellschaft. Nämlich, ich will mich einfach verbessern. Ich will ascenden. Ich will Luxmaxen. Ich will mir mit schweren Gegenständen auf die Wangenknochen hauen und ich will einen Typen an der Spitze von unserem Land, der genauso aussieht, wie ich gerne aussehen wollen würde. So.
Ja.
Und mehr ist da nicht.
Ja. Ja.
Und das, also es ist wahnsinnig interessant, weil es so viel über das politische Klima auch bei jungen Leuten und vor allem jungen Männern in den USA aussagt, dass so jemand eben so wahnsinnig populär ist. Und wenn man dessen Aussagen einfach mal ernst nimmt und die sich einfach mal anhört und guckt, ja, was sagt der eigentlich, dann, finde ich, kommt man auf sehr interessante Perspektiven, auch auf so diese rechte Manosphere, was für Leute sich da eigentlich gerade gegenüberstehen. Weil man hat auf der einen Seite halt jetzt diesen Michael Knowles, der tatsächlich noch gar nicht so alt ist, aber schon so lange dabei ist, dass man so das Gefühl hat, der ist irgendwie quasi ein
Urgestein.
So Urgestein in der MAGA-Bewegung, aber der im Gegensatz zu diesem Nihilismus, wie ihn Clavicula vertritt, einfach steinalt wirkt. Mhm. Also wenn man Clips aus diesem Interview sieht, er wirkt einfach wie ein Dinosaurier. Er wirkt wie ein Dinosaurier mit seiner komischen Ideologie, mit seiner, ja, du musst dich jetzt über Transpersonen aufregen und Clavicula sitzt halt da und sagt halt, ja, denk mal an deine Cortisol-Spiegel. Das sind nämlich ziemlich katabol und außerdem, ich mogge die halt.
Und das hat einfach auch keine Pointe mehr.
Man fällt in dieses, es ist wirklich ein Rabbit Hole, in das man fällt, ohne
jemals auf den Boden zu kommen.
Ohne jemals auf den Boden zu kommen, weil da immer nur mehr Nihilismus, immer nur mehr Verachtung von anderen, Verachtung von Frauen, von Migranten, von allem, was man irgendwie als, keine Ahnung, progressiv wahrnimmt. Aber auch eine Verachtung von einem selber. Also es ist alles so wahnsinnig selbstzerstörerisch. Also selbstzerstörerisch in dem Sinne, dass man sich halt mit schweren Gegenständen ins Gesicht haut, um sich zu deformieren.
Und deswegen würde ich auch sagen, ist der Film der Stunde American Psycho, und ich möchte alle Menschen einladen, die diesen Film noch nicht gesehen haben oder das Buch noch nicht gelesen haben, ein hervorragendes Buch, sich doch in den nächsten Tagen einmal hinzusetzen und es noch einmal unter diesem Licht neu zu schauen.
Ja.
Weil, ja, hier wurden Vorhersagen getroffen, die heute in einer Weise realisiert worden sind, die man sich vielleicht nicht ganz so denken konnte. Denn ja, bei American Psycho geht es ja auch einfach um eine Klasse an gut verdienten Anwälten, die eben völlig abgehoben operieren und abgetrennt sind von dem Rest der Gesellschaft. Aber ich denke nicht, dass es dem Autor so klar war,
ja,
dass dieses Phänomen durch alle sozialen Schichten in dieser Gesellschaft sich ziehen könnte, was es aber heute tut.
Ja, also American Psycho ist, würde ich sagen, tatsächlich das prophetischste Buch und der prophetischste Film, was ich je gesehen habe. Gefühlt jeden Tag fallen mir neue Sachen ein, die dieses Buch aufgegriffen hat, was irgendwie Ende der 80er geschrieben wurde, dann in den 90ern verfilmt wurde. Und es ist wirklich, also ja, es ist ja auch so, dass jemand wie Klavikula diese Inhalte ja auch rezipiert hat und sich quasi jetzt auch aktiv daran orientiert, an dieser Morgenroutine von Patrick Bateman im Film, an seinem Trainingsplan und so weiter. Ich hatte jetzt noch einen Aspekt, aber wir sind schon sehr, reden hier schon sehr lange, nämlich über die, wie gesagt, den Gender-Aspekt. Ist es eigentlich quasi gender-conforming Verhalten? Und ist es im Prinzip die männliche, selbstzerstörerische Version von so einem Doll-Verhalten? Aber vielleicht können wir darüber irgendwann mal wann anders sprechen, weil ich würde das gerne nochmal dir unterbreiten.
Ja, wir können ja mal für nächste Woche würde ich ein bisschen Stephen Bartlett vorbereiten und uns noch mal ein bisschen aufgreifen, das Thema. Und dann können wir nochmal über diese Werdegänge sprechen, weil ich habe ja auch jetzt in den letzten Monaten sehr viel Literatur von Transmenschen geredet, die auch über ihre Transition schreiben. Und ich denke, da die Parallelen, aber auch die deutlichen Unterschiede herauszuarbeiten, ist super wichtig.
Ja.
Es war sehr spannend, Simon.
Es war sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Also dieses Interview lohnt sich tatsächlich nachzuhören von Klavikula und Michael Knowles, weil es so von vorne bis hinten einfach plemplem ist.
Und ich finde jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ist auch eigentlich ganz schön, am Ende unserer Podcast-Folge nochmal so ein bisschen wild zu assoziieren, wo und ob Verbindungen zwischen unseren Themen existieren. Und ich finde es deswegen beides interessant, weil ich merke, hier sind einfach Kräfte am Werk, die oft unsichtbar bleiben. Also du hast ein riesiges Netzwerk an Medienschaffenden in deinem Falle, die eine vorpolitische Männlichkeit vorbereiten und radikalisieren, die erst dann also ins Licht der Öffentlichkeit kommt, oder der breiten Öffentlichkeit, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also wenn die irgendwie schon 3 Millionen FollowerInnen haben, obwohl kein Mensch von denen gehört hat. Also wir treiben uns in diesen Sphären rum aus Recherchegründen, aber ich denke nicht, dass viele Leute, die unseren Podcast hören, solche Interviews sehen.
Ja.
Und dann einfach zu sehen, welche Reichweite die haben. Und ähnlich ist es auch mit diesen KI-Firmen. Einfach zu sehen, hier sind in den letzten 10 Jahren also Gelder in Bewegung gesetzt worden, die so immens sind, dass sie die ganze Volkswirtschaften übersteigen.
Ja.
Und plötzlich finden wir eine Situation vor, in denen also ein Oligopol an Firmen ihre Produktion umstellt und zack, verfünffachen sich die Preise für unsere Elektronikprodukte. Das ist halt schon krass zu sehen, also wie sich solche Entwicklungen vorbereiten und erst dann ins Bewusstsein treten, wenn sie eigentlich zu spät sind.
Sehr schön. Sehr schön gesagt. Und was wir als aufrechte Demokraten ja machen müssen, ist, dass wir diese unsichtbaren Dynamiken und unsichtbaren Trends offenlegen und uns dessen bewusst werden, weil nur dann können wir aufrecht durch unsere Demokratie wandeln.
Und dazu gehört eben auch das Gucken von American Psycho. Der hat nämlich schon vor 25 Jahren viel vorweggenommen. Also lest Bücher, guckt Filme, beschäftigt euch mit Kunst. Die weiß meistens, was abgeht, wenn es noch nicht eingetreten ist. In diesem Sinne, Simon.
Lieber Ole.
Wir hören uns nächste Woche. Juhu.
Juhu, bis dann.
Bis dann. Tschüss.